Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und Frau Preißel, vielen Dank für die wirklich gute Kooperation. Für uns ist das auch Teil eines intensiveren, längeren Arbeitsprozesses an diesem Thema Regionalpolitik, Regionalökonomik. Es entsteht in diesem Arbeitsprozess dann im nächsten Jahr verfügbar eine IW-Studie, die Michael Vogtländer mit Jens Südekum und mir gemeinsam herausgibt und die dann, ja, eigentlich, wenn wir ganz optimistisch weiterdenken, im ersten Quartal, ersten Halbjahr 2019 vorliegen sollte. Und insofern sind wir dankbar, dass wir in diesem Prozess dann auch diese intensiven Austausche in der Vorbereitung hatten und es der Wirtschaft hat ja auch deutlich gemacht, wie intensiv Regionalpolitik dort über die Zeit in den verschiedenen Heften immer wieder auftauchte. Ich habe drei Themen, die ich etwas beleuchten möchte. Und fange zunächst mal an mit einem aktuellen Aufhänger, warum das Thema doch so in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Das ist ja schon, wie ich finde, sehr beachtlich, denn wir haben ja eine gewisse Renaissance, wenn man so will, dieser Frage, was passiert eigentlich in den Regionen, was passiert unterhalb der Oberfläche der Volkswirtschaften. Und da gibt es diese Frage des Aufstands abgehängter Regionen. Was wir politisch erleben, hat ja zu der besonderen Wahrnehmung auch geführt. Und wenn wir einfach mal ein paar Zitate uns dazu anschauen, das hier Morris Obstfeld ist: While there's much progress to cheer at the global level, most governments have not ensured that gains from economic growth, including those due to trade, are broadly shared. In some places, tepid and declining overall income growth has brought frustrations to a boil. Oder Andres Rodriguez Pous, The Revenge of the Places That Don't Matter, Place-Based Economic Policies as a Response to Populism, im Economist, oder David Guttard, I'm certainly trying to save it from the overreach that the produced the Brexit-Trump backlash and want to convince as many as possible from my old tribe that we need a new settlement that is more generous to the intuitions of somewheres, nicht? Also die anywheres und die somewheres, die David Guttard dort beleuchtet. Also es gibt eine doch politisch klar artikulierte und auch in der öffentlichen Meinung aufgetauchte Relevanz und einen Bedarf, die Region stärker in den Blick zu nehmen. Wie sieht es nun aus? Ein paar empirische Befunde. Wenn wir mal auf die USA schauen, sehen Sie hier einen Chart, dass in einer Höhendarstellung die Anzahl der Stimmen der Demokraten und der Republikaner farblich kennzeichnen, sehr deutlich macht, dass wir eine Homogenisierung der Staaten haben, eine Heterogenisierung aber insgesamt in den USA. Das heißt, wir haben sozusagen eine höhere Angleichung in den einzelnen Staaten, die stabiler geworden sind. Wir haben eigentlich auch viel weniger Swing States politisch betrachtet. Und wenn Sie das ökonomisch beleuchten, wir haben letzte Woche in Stanford dazu eine Konferenz gehabt, wo das immer wieder von den amerikanischen Kollegen artikuliert wurde, die Mobilität des Faktors Arbeit in den USA hat abgenommen. Wir haben ja früher immer argumentiert, wir haben dort eine hohe Mobilität des Faktors Arbeit, die ziehen und wandern dann auch durchs Land. Das stellen wir in der Form nicht mehr fest. Das heißt, die rückläufige Mobilität des Faktors Arbeit, die möglicherweise die Kehrseite der Medaille ist, dass insgesamt ja die Erwerbsintegration in den USA niedriger liegt als bei uns. Die 25- bis 64-Jährigen sind bei uns mit 80% in den Arbeitsmarkt integriert. Wir waren bei 69% im Jahr 2000. USA war damals höher, liegt jetzt beim leichten Anstieg wieder bei 66%. Das heißt also, auch die Einbindung der Menschen, des Erwerbspersonenpotenzials in Arbeit ist unterschiedlich erfolgreich. Und ich glaube, es hat in der Tat auch etwas mit der Mobilität zu tun, denn man bewegt sich offensichtlich nicht mehr so leicht, weil man kulturelle Hürden zu überwinden hat. Wenn Sie in Stanford sind, ist schon das Central Valley eine andere Welt. Und wenn Sie dort sind, ist schon Napa Valley eine andere Welt. Und dass sozusagen die Erwartung, dass es durchfächert, ist offensichtlich nicht gut begründet. Das waren jetzt hier alles mal Zitate der guten Hillary Clinton, die nochmal auch die politische Dimension dieses Handelns deutlich macht, wo sie gewonnen hat und wen sie sozusagen alle nicht gesehen hat. I won the places that represent two-thirds of America's gross domestic product. Ja, two-thirds, aber halt in einer ungleichen Verteilung. Und dann ist es politisch auch zum anderen Ergebnis gekommen. Das MIT hat 2013 eine Studie vorgelegt, Making in America Innovation Hubs. Wenn Sie sich die Verteilung anschauen, wenn Sie sich das Wagniskapital links, rechts die Innovation Hubs anschauen, stellen Sie fest, dass es sehr punktuell ist, dass Sie im Grunde in der Tat auch von dieser Seite her eine Küstenbetrachtung haben, die den Rest in der Tat zu dem machen, was wir diese sogenannten Flyover Countries nennen und es schwerfällt, sozusagen wirklich zwingend eine Landung zu begründen. Gehen wir einen Blick weiter. Rückkehr nach Reims, das berühmte Buch, zeigt die Spaltung, die wir in Frankreich haben, wo der altindustrielle Nordosten, Sie sehen das in Blau, in besonderer Weise auch Le Pen-Wähler mobilisiert hat, also wo wir den Eindruck haben, es gibt auch hier einen engen politischen Bezug zu dem, was sich an regionaler Perspektive wirtschaftlicher Prosperität ergibt, dass die Menschen in diesen Regionen nicht in vergleichbarem Maße ein Zutrauen in Zukunftsentwicklung haben, dass sie anderen Antworten folgen und auch durchaus sehr rückwärtsgewandten Antworten folgen. Das dritte Beispiel ist der Brexit. Und da stellen wir schon fest, dass die Geschichte dann so einfach nicht ist, dass es verschiedene Faktoren gibt. Wir haben hier einfach mal das BIP pro Kopf in Euro in den verschiedenen Regionen und wir wissen ja, wo besonders für den Brexit votiert wurde, nämlich hier in den Midlands, in dem roten Bereich, wo wir ein sehr unterdurchschnittliches Einkommen haben. Das würde erstmal einen sehr einfachen Zusammenhang begründen. Dann haben wir hier die Medianhaushalte nochmal sozusagen zugeordnet oder sind zugeordnet worden, die sozusagen gegen den Verbleib votiert haben. Und dann stellen Sie halt fest, wenn Sie da oben schauen, Leave and Remain und More Wealthy, Less Wealthy, also die obere drei, die roten Farben weniger, dass es auch dort sehr unterschiedliche Zusammenhänge gibt, es sich sozusagen der ganz einfache Zusammenhang dann doch auflöst. Und das gilt schließlich auch für die Frage, wenn man anschaut, welche Regionen ganz besonders von Handel mit der Europäischen Union abhängig sind. Wenn Sie das hier oben nochmal zuordnen, wiederum More Dependent sind die oberen, Less Dependent die grünen unten und wer war für links, Leave, für Remain und rechts für Remain und auch dort sehen, es gibt auch hier keine einfachen Zusammenhänge. Wir haben Regionen in den Midlands, die in hohem Maße vom Handel mit der Europäischen Union abhängig waren, die es eigentlich auch spüren müssten und trotzdem haben sie für den Brexit votiert. Also man sieht dann doch relativ schnell, dass dieser einfache Zusammenhang und Sie haben es ja auch angedeutet, Frau Preissl, hat doch nicht so einfach ist. Er hat ganz unterschiedliche Ursachenkomplexe. Wenn wir noch einen Blick weitergehen, gilt für die Europäische Union insgesamt, dass die Konvergenz ins Stocken geraten ist. Wir haben jetzt hier mal das BIP pro Kopf in Kaufkraftparitäten und unten zunächst Ausgangsniveau 2003, Veränderung 2003 auf 2008. Dann haben wir hier in Nord- und Westeuropa, Südeuropa und insbesondere die osteuropäischen Regionen bringen dann den erwartbaren Konvergenzzusammenhang zum Ausdruck mit einer entsprechend negativen Steigung. Das galt bis zur Krise 2008. Schauen wir rechts, unten die Basis 2010 und dann 2010 bis 2015 die Veränderung. Dann sehen wir, dass dieses sich nicht mehr so zeigt. Wir haben also eine deutliche zumindest Verflachung dieser Regressionsgeraden, sodass die Annahme, wir hätten es hier mit einer weitergehenden Konvergenz zu tun, nach der Krise in der Deutlichkeit nicht mehr gilt. Und wenn wir daran denken, dass die europäischen Prosperitätsversprechen ja auch immer genau damit zu tun haben, dass wir die Dinge in Europa nicht nur sozusagen gemeinsam organisieren, sondern auch eine gemeinsame Wohlstandsperspektive haben, dann heißt es ja immer auch, es verbindet sich die Angleichung auf das höhere Niveau dort mit. Wir müssen feststellen, dass das so nicht mehr in der Form gilt. Aber die Sache wird halt nicht einfacher, wenn man in die Daten reinschaut und nicht eindeutiger, wenn man nochmal Folgendes nimmt, wenn man sich die Sigma-Konvergenz anschaut und dafür dann auf die USA, Europa und für Deutschland schaut. Dann haben wir zunächst für die USA so ein Bild, da war dann um die Krise herum ein Anstieg, aber ein klarer Trend ist hier auch nicht zu erkennen. Für die Europäische Union erst Konvergenz, dann seit der Krise reflektiert sich das, was ich eben sagte, auch hier in der Sigma-Konvergenz, also in der Abweichung der durchschnittlichen Einkommensniveaus, wenn man so vereinfacht es sagen will, aber das ist Deutschland. Wir haben in Deutschland eine ähnliche regionalbezogene Debatte, aber wir haben einen unveränderten Rückgang. Das heißt, auch hier würden wir sagen, wir haben von der Sigma-Konvergenz eigentlich einen entsprechenden Vorteil, was dieses betrifft. Also insofern einfach zum Einstieg auch in unsere Tagung zu sehen, dass wir der Befund und die These auch in den Zitaten eingangs nahegelegt, so eindeutig nicht ist, obwohl wir das Gefühl doch haben, es hat irgendwas mit der Perzeption auch zu tun. Man kann sagen, die Perzeption für sich ist auch Realität, das ist sicherlich richtig, dass unveränderte Realitäten aber anders wahrgenommen werden, auch das ist dann politisch relevant, aber so eindeutig in den Daten ist es zumindest nicht hinterlegt und wir können zumindest sagen, es gibt auch bei dem Thema eine Divergenz in den Volkswirtschaften. Die deutsche Volkswirtschaft ist auch hier, wenn man so will, auffälliger, so wie sie ja auch wenn Sie sich die Industriestandorte anschauen, wir haben in Deutschland 83 Cluster der Metall- und Elektroindustrie, die im Grunde relativ gleich verteilt sind, selbst in den neuen Ländern. Durch die dort in Thüringen und Sachsen gelungene Reindustrialisierung haben wir eine andere regionale Ausgangssituation, die wir auch, wenn man so will, historisch mehr oder weniger geschenkt bekommen haben. Die 36 Staaten des Deutschen Bundes waren ja auch 36 Staaten, die Politik machen wollten im 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung begann. Das heißt, wir haben sozusagen auch politisch einen damals nachteilig empfundenen Rahmen, der ein langes Erbe hat, das vielleicht gar nicht so negativ ist. Lass mich zum zweiten Thema kommen, Regionalpolitik in Deutschland, alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist schon auch spannend, welchen Niederschlag hat eigentlich, wenn man mal zurückschaut, die regionalpolitische Debatte geführt. Und ich habe es mir, wie kannst du das mal nachvollziehen? Und habe einfach mal als Indikator, darüber kann man jetzt drüber streiten, aber ich habe dir mal gewählt für die Relevanz des Themas, die Agenden der Jahresgutachten des Sachverständigenrates genommen. So, und das allererste Mal, dass der Sachverständigenrat das Thema aufgegriffen hat, war das Jahresgutachten 1984. Da gab es einen Abschnitt zur Regionalpolitik, weil man den Eindruck hatte, auf der einen Seite müsste man mal ein Auge drauf werfen, das hatte schon etwas zu tun mit der neu formulierten angebotsorientierten Wirtschaftspolitik, also Strukturwandel in den Mittelpunkt zu stellen, nicht nur sektoral, sondern auch regional und diese regionale Betrachtung dann auch politisch zu artikulieren. Man wusste ja, man hat seit geraumer Zeit eine entsprechende Regionalpolitik in der Bundesrepublik betrieben. Und der Eindruck des Sachverständigenrates war, dass sie praeter propter das interregionale Wohlstandsgefälle zu verringern vermochte. Andererseits sehen wir aber auch so der Rat, der Nachlauf wenig verdichteter, peripher gelegener Regionen, der traditionellen Förderregionen der Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung regionale Wirtschaftsstruktur. Und das war die These, dieser Nachlauf dürfte nicht nur anhalten, sondern dürfte sich eher verschärfen. Also eine Differenzierung sozusagen auch der unterschiedlich ausgestatteten Ballungsräume, der Dienstleistungsballungsräume, derjenigen, die altindustrielle Regionen in sich trugen. Die regionalpolitischen Ableitungen des Rates waren, Regionalpolitik könne nur subsidiär wirken, wenn vor Ort aus eigener Verantwortung Handlungsfähigkeit besteht. Es bedürfe einer Klärung, so zweitens, des Ausgleichs versus des Wachstumsziels, also welche Prioritäten ortet man dem zu. Drittens, der berühmte Begriff, Joachim, ich kann den dir nicht ersparen, ich erinnere mich, als Joachim Rack und ich beide beim Rat waren, musstest du, glaube ich, irgendwann mal einen Text von Hans-Karl Schneider durchschauen, da ging es um Regionalpolitik und du sagtest zu mir, da steht ja auch nur noch drin, Regionalisierung der Regionalpolitik. Das war nämlich die Überschrift, die der Rat 84 schon dem Ganzen gegeben, den hat er auch sehr beständig weitergeführt, Regionalisierung der Regionalpolitik, das blieb sozusagen die Überschrift des regionalpolitischen Konzepts des Sachverständigenrates. Er hat dann 84 interessanterweise freie Wirtschaftszonen als Experimentierräume angeregt und die Idee der Wachstumspole propagiert. Das alles wurde dann fortgesetzt in den Überlegungen des Sachverständigenrats, beispielsweise zum Ruhrgebiet. 88, 89 gab es ein Sonderkapitel zu altindustriellen Regionen Ruhrgebiet. Das ist, wenn Sie so wollen, auf der Halbzeitschiene der Kohlekrise gemacht worden. 1958 brach die Kohlekrise aus, 60 Jahre später, 2018, wir sind in einem historischen Jahr, wir müssten eigentlich in der Landesvertretung NRW aus diesem Grunde sein, endet der Steinkohlenbergbau an der Ruhr. 60 Jahre nach Ausbruch der Krise und 30 Jahre nach Ausbruch der Krise hat der Sachverständigenrat ein Kapitel formuliert, dass das die ganzen Anpassungsprogramme, die man da gemacht hätte, mehr oder weniger nicht erfolgreich gewesen wäre. Mit einer Ausnahme, das, was man an Wissenschaftsinvestitionen getätigt habe im Ruhrgebiet, also die Ruhr-Universität, die Universität dann in Dortmund, Essen, Duisburg, 60 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen haben wir mittlerweile im Ruhrgebiet, ich komme gleich noch dazu, aber es bleibt insbesondere dann trotzdem ein eher betrüblicher Befund. Wie ist es dann weitergegangen? Eigentlich hat der Rat es dann beiseite gelegt, das Thema, dann 91 die Wiedervereinigung, dann sind Fragen aufgerufen worden, was machen wir eigentlich mit den neuen Ländern, welche Differenzierungen stehen dort an? Ich war selbst noch mal überrascht, als die Zahlen dann im Gutachten fand, 91, man hatte aus alten DDR-Zahlen berechnet, dass die Spanne des Bruttoinlandsprodukts je Einwohner in der ehemaligen DDR größer gewesen war als in der Bundesrepublik. Und zwar zwischen 1908 für das Jahr 88, 78% des DDR-Durchschnitts in Mecklenburg-Vorpommern, 136% in Sachsen-Anhalt, während in Westdeutschland die Spanne nur von 82% in Schleswig-Holstein zu 110% in Hessen reichte. Ganz interessant, ich weiß nicht, ob Ihnen das so präsent war, als ich es wieder gelesen habe, hat mich das dann doch arg erstaunt. Der Rat hat wenig grundsätzlich, hat dann gesagt, ja, Berlin-Brandenburg wird schon laufen, Hauptstadtbeschluss, ja, ja irgendwie. Probleme in den einzelnen monostrukturierten Regionen, die ökologische Sanierungsfälle sind und so weiter und so fort, die peripheren ländlichen Räume, die Grenzgebiete, all das sei problematisch. Aber der Ratschluss war Regionalisierung der Regionalpolitik, galt auch für die neuen Länder. Interessanterweise ist die Idee der Wirtschaftsexperimentierräume nicht mehr aufgerufen worden, was ja hier eigentlich ganz besonders Sinn gemacht hätte. Man hat das allgemein diskutiert, Sie erinnern sich, es gab so besondere Planungsgesetze und Abwicklungen, die man für die neuen Länder hatte. Interessanterweise kam niemand auf die Idee, ist mir auch erst später aufgefallen, man hätte sich mal das Saarland anschauen können. Das Saarland ist am 6. Juli 1959 der Bundesrepublik wirtschaftlich angegliedert worden mit der Zolleinheit. Und es hat im Grunde 4 Jahrzehnte gedauert, bis aus dieser tiefen Anpassung das Saarland auf einen einigermaßen erklecklichen Pfad. Das wäre mal ein schönes wirtschaftshistorisches Stück, die Anpassung des Saarlandes nach der Rückgliederung ins Reich, wie die ja heute noch sagen, wie lange das gedauert hat und wie mühsam das war. Die nächste Ausführung des Rates bezogen sich dann erst auf die in der europäischen Debatte zur europäischen Währungsintegration, Frage der realwirtschaftlichen Konvergenz, innergemeinschaftliche Transfers. Und dann im letzten Jahresgutachten gab es eine Analyse, bei der auch die Arbeiten von Südikum eingegangen sind, nämlich welchen Effekt hat die Globalisierung insbesondere über Handel auf unterschiedliche regionale Entwicklungen. Und Sie kennen die Studie von Dowd und anderen, die ja Autor der amerikanischen Studie nachfolgt, festzustellen, dass die billigen Importe aus China in den 90er Jahren in der Tat regional identifizierbar sind in ihren Wirkungen. Sie haben dann entsprechende Globalisierungsverliererregionen. Wir haben in Deutschland noch sehr viel mehr Globalisierungsgewinnerregionen, sodass sich das entsprechend ausgegleicht hat. Es war aber kein Thema, wo im Grunde die Frage gestellt wurde, was heißt das regionalpolitisch? Diese Frage hat der Rat eigentlich nicht mehr aufgenommen. Auch was man eigentlich hätte diskutieren müssen, nämlich die Frage der Cluster und Netzwerke, die ja im Kern der industriellen Strukturwandelentwicklung in Deutschland stehen. Dass die Regionalpolitik lange entsprechende Politik selbst gesucht hat, wissen wir, Zonenrandförderung bereits am 2. Juli 1953, Zonenrandförderungsgesetz 1971, zentrale Orteprogramm des Bundes 1959, Gemeinschaftsaufgaben 1969, das Raumordnungsgesetz von 1975 und so weiter und so fort, lassen sich die Dinge fortsetzen. Lassen Sie mich aus, weil wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, wir schleppen ja sozusagen die Ewigkeitslasten des Steinkohlenbergbaus in unserem Gehirn in Nordrhein-Westfalen mit rum. Und das verstellt ja immer auch manchmal den Blick. Schauen wir uns noch mal vielleicht nur als kleines Piece an, wie das da so aussieht. Das Erstaunliche ist, wenn Sie hier mal Deutschland nehmen, Metropolregionen, 70 die großen Städte, dann ist das Nordrhein-Westfalen und dann ist das Ruhrgebiet. Das heißt, wir haben mittlerweile eine Situation, wo das Ruhrgebiet einen Industrieanteil hat, der etwa noch dem von Italien gleicht. Die tun aber immer noch so, als wäre das eine Industrieregion. Also gemessen an dem Rest vieler anderer Regionen, Europa schon, aber wenn Sie sich mal den Verlust anschauen, das heißt, wir haben sozusagen über Jahrzehnte einen regionalpolitischen Ansatz der Anpassung gewählt, der im Grunde Anpassungsverzögerungen letztlich ausgelöst hat. Wir haben im Montanbereich steuersubventioniert Gehälter möglich gemacht, die im Grunde Existenzgründungen von vornherein unterminiert haben, weil Existenzgründer diese Gehälter gar nicht zahlen konnten, die im Montanbereich noch steuerfinanziert, subventioniert ausgezahlt wurden. Und dann ist ja sozusagen der Raum dafür auch relativ eng. Wir haben auch beispielsweise in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet ein Riesenproblem der Gewerbeflächen. Nicht? Sie wissen, das ist ja alles eine Frage jetzt des Rückbaus, des Wassermanagements, aber das heißt auch, Sie können nicht einfach überall bohren. Wir haben Riesenflächenbedarf. Es gibt eigentlich einen Gewerbeflächenmangel im Ruhrgebiet aufgrund einfach dieser altindustriellen Nutzung, auf Themen, die man vielleicht zu wenig geschaut hat. Wenn Sie sich die Bevölkerungsentwicklung anschauen, dann ist das Einzige, was sozusagen das Ruhrgebiet in der Pro-Kopf-Entwicklung rettet, die Abwanderung. Nicht? Also Wanderung ist dann auch eine Antwort. Sie sehen, das Ruhrgebiet hat nicht teilgenommen an dem, was wir in der Bundesrepublik insgesamt beobachten, dass wir seit 2000 eine tendenziell steigende Gesamtbevölkerung haben, wie wir sie auch in unserem Bevölkerungsmodell beschreiben. Und Nordrhein-Westfalen insgesamt tut sich schwer und sozusagen das Ruhrgebiet zieht als Kernregion unverändert das Nordrhein-Westfalen zurück. Und die letzte Folie zum Ruhrgebiet noch ist die der Arbeitslosigkeit. Hier haben wir mal ein paar Länder reingenommen, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen. und dann das Ruhrgebiet. Sie sehen, dass wir auch in den letzten Jahren trotz aller Bewegung bezogen auf den Bundesdurchschnitt eine relative Verschlechterung Nordrhein-Westfalens und des Ruhrgebietes haben. Wenn wir sozusagen den zentralen Bereich einer nicht nur Bundes-, sondern vor allen Dingen auch landesspezifischen Regionalpolitik nehmen, dann haben wir hier im Ruhrgebiet doch eine ziemlich unerfreuliche Ausgangssituation. Diesen Politikbereich abzunehmen, was sind denn sozusagen die generellen Befunde? Wenn man das Ruhrgebiet mal ein Stück zurückstellen und auf die Bundesrepublik insgesamt schauen, haben die Kollegen im Hause mal ein paar Analysen gemacht, wo haben wir Konvergenzen, wo haben wir sie nicht. Und da kommen wir wieder zu dem zurück, was ich eben zeigen konnte mit der Sigma-Konvergenz, dass wir da in Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht aussehen, sondern dass die Regionen hier unfair im Gesamtbild einen Schritt nach vorne machen. Das gilt beispielsweise auch für die Arbeitslosenquoten, wo wir die unterschiedlichen Regionstypen hier mal betrachtet haben. Stadt-Land gemixt und insgesamt, und Sie sehen, dass wir hier einen entsprechenden Fortschritt haben. Das heißt also, dort, wo ein höheres Ausgangsniveau haben, hatten auch eine höhere Reduktion der Arbeitslosigkeit. Und es zeigt, dass wir hier nicht, wenn man so will, nicht die zentrale Herausforderung beobachten. Anders sieht es aus, wenn wir uns die Immobilienpreise anschauen. Die Frage wird dann schon an der Stelle aufgeworfen, was sind denn die relevanten Indikatoren letztlich für Regionalentwicklung? Da kann man ja lang und trefflich streiten. Wir schauen üblicherweise auf Pro-Kopf-Einkommen, wir schauen auf Arbeitslosigkeit, wir schauen auf Erwerbsintegration. Aber genauso gut können Sie der Frage nachgehen, welches Maß an bürgerschaftlichem Engagement gibt es denn in diesen Regionen? Wir haben durch die Mitarbeiter im zweiten Engagementbericht, und der Freiwilligen-Survey ist jetzt auch regionalisiert worden. Schauen Sie sich mal die Daten des Freiwilligen-Surveys an nach regionaler Differenzierung. Und Sie stellen fest, dass Sie da noch eine alte West-Ost-Teilung haben. Wir haben eine Engagementquote im Westen der Republik, die Richtung 40% geht und die etwa 10, 15 Punkte höher liegt als in den neuen Ländern. Und wenn bürgerschaftliches Engagement eine Ressource der Gestaltung des öffentlichen Raumes ist, dann gehört es natürlich in diese Debatte mit hinein. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Frage, woran messen wir eigentlich, worauf beziehen wir das, was wir Konvergenz nennen, eine erstmal arbiträre ist. Das ist ja nicht gegeben, sondern Sie müssen von der, ist es eine rein ökonomische Betrachtung, ist es eine Frage der Betrachtung des öffentlichen Gestaltungswillens und der öffentlichen Gestaltungsfähigkeit, dann muss ich auch solche Zahlen mit hineinnehmen. Und das zeigt, dass wir sozusagen in ganz unterschiedliche Debatten hineinkommen und auch dann der Befund nicht klarer wird. Bei den Immobilienpreisen haben wir es so, dass wir hier erkennbar eine Divergenz haben. Sie hatten es angesprochen, wir haben Bewegungen in die Städte. Wir haben durchaus auch wieder andere Bewegungen, aber sozusagen es dominiert im Augenblick die Bewegung in die Stadt. Und sie hat ja auch ergriffen, neben den Metropolen, die Mittelstädte, die mit bestimmten Standortfaktoren ausgestattet sind, wie Universitäten beispielsweise, und sich entsprechend zeigen. Wir haben als letzte Folie hier noch den Breitbandausbau uns angeschaut. Auch dort sehen wir eigentlich eine Konvergenz, sodass der Befund auch hier zeigt, ein sehr differenzierter. Ich komme zu meinem dritten Satz. Was heißt das jetzt eigentlich alles für die Regionalpolitik und was bleibt zu tun? Mir ist kein besseres Foto hier eingefallen. Irgendwie soll das Bürgerhaus eigentlich schon abgegessen. Das sind irgendwie alte, ich hatte jetzt keinen Wein in alten Schläuchen, konnte ich nicht so gut bebildern. Dann habe ich einfach dieses Buffet genommen. Das war übrigens aus Stanford, sieht man in den Pappbechern. Es ist recycelbar, das gilt für die Regionalpolitik wohl. Die Frage ist ja, ist der Zustand der Regionalpolitik in ihrer Unspezifität welchem Tatbestand geschuldet? Ist im Tatbestand auch die Regionalökonomik natürlich, in ihren Fortschritten eher begrenzt ist? Also wenn man sich mal aufruft, was an der Schnittstelle von Wirtschaftsgeografie und Wirtschaftsgeschichte so wir benennen können, und dann fängt es an mit Ricardo und der Differentialrente, also wenn sozusagen Knappheiten in den Bewirtschaftung auftritt, weil Lebensmittelknappheit, dann entstehen unterschiedliche Preise, es werden unterschiedliche Flächen einbezogen, zwischen den Qualitäten entstehen unterschiedliche Bodenrenten, die dann eine Differenzierung im Raum nach sich ziehen. Wir haben Thünen mit den thünischen Ringen, der sozusagen die Raumstruktur zwischen dörflicher Agglomeration und den umliegenden Wirtschaftsmöglichkeiten aus der Interaktion und der Vernetzung ableitet. Wir haben Alfred Weber, der erstmals über Standortwahl von Unternehmen diskutiert hat, allerdings ausblendend die Rückwirkung der Standortwahl auf die Regionalentwicklung. Hat sozusagen nur den ersten Blick, es gibt Standortfaktoren, sein Argument Transportkosten, Arbeitskosten, Agglomerationseffekte, und von da aus dann einen Blick gewählt. Das ist dann weiterentwickelt worden mit der Substituierbarkeit von unterschiedlichen Standortfaktoren, AFER beispielsweise in den 90er Jahren. Walter Kristaller, 33, mit seinen Standortüberlegungen zu den zentralen Orten, der Hierarchie zentraler Orte, die sich aus den Funktionen ergeben mit spezifischer Reichweite. Nicht? Und die spezifische Reichweite definiert dann, sind sie Unterzentrum, Mittelzentrum, Oberzentrum. Und diese Frage nach Zentralität von Orten bei der Grundstücksmarkt ein wichtiges Argument ist, Wissensverfügbarkeit, aber es auch kippen kann. Nicht? Ich hatte erzählt, wir waren letzte Woche mit ein paar Leuten im Silicon Valley, da kippt es immer. Die Kollegen von Stanford erzählen mir, dass sie es in den letzten Jahren immer schwieriger haben, Kollegen dorthin zu berufen, weil nach der Erstwahrnehmung, toll, ein Ruf nach Stanford, ist die Zweitwahrnehmung, was die Housing Cost betrifft, so erschütternd, dass selbst Stanford dieses nicht ausgleichen kann, weil die Gehaltszahlungen, die Google und andere im Tal sozusagen möglich machen, auch von einer privaten Universität nicht einfach überdeckt werden kann. Die haben zum Beispiel in Stanford darüber abgestimmt, ob die Professorenhäuser, die es gibt, über die man sich bewerben kann, ob die Mediziner sich auch drum bewerben dürften. Da hat die Mehrheit aller anderen beschlossen, nein, das wäre ja Unverschämtheit, wenn die sich auch noch drum bewerben dürften, dann würden die Preise ja endgültig nach oben treiben. Das heißt, Sie sehen, es gibt sozusagen im Mikrokosmos manchmal sehr schöne Dinge, die sich theoretisch auch begründen lassen. Irgendwann gibt es auch Überfüllungskosten, dann verlieren vor Ort nach Standorte auch ihre Vorteile. Also man kann das alles, und Krugman dann, der neue Wirtschaftsgeografie, Fragen der Konvergenz, der Divergenz im Blick genommen hat, die unterschiedlichen Effekte von Transportkosten, von Skalenerträgen, von Produktdifferenzierungen. Alles dieses führt nicht zu einem Gesamtbild von Regionalökonomie. Sondern wir stellen fest, wir haben einzelne sozusagen theoretische Stränge und die Überlegung, das ein Gesamtbild zu überführen, ist keine wirklich gelungene. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass wir eine These meinerseits, dass wir bei der konkreten Betrachtung über einen konkreten Raum auch benötigen. Wenn wir einen konkreten Raum benötigen, brauchen wir auch konkrete Staatlichkeit. Das heißt, implizit geht jede Regionalpolitik ja davon aus, dass es einen handelnden Akteur gibt, diese Regionalpolitik auch vorzunehmen. Die Differenzierung der Regionalpolitik. Und wir gehen immer von einem Bild aus, in der sozusagen westlichen Tradition, wie Kressner und andere sagen würde, eines konsolidierten Staates, wie er mit dem Westfälischen Frieden sich ergeben hat, Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes, Grundsatz der Gleichheit der Staaten im internationalen Recht, unabhängig von Größe und innerer Verfasstheit. Das ist sozusagen der Ausgang von Staatlichkeitsbegriffen, der ja immer auch einer regionalpolitischen Handlungsfähigkeit und damit einen Bezugsrahmen für regionalökonomische Analysen stellt. Wenn wir die Europäische Union mit reinnehmen, sind wir ein Mehrebenensystem und dann wird die Sache erst recht komplex, wie dann über Subsidiaritätsgedanken und andere Perspektiven dieses gestaltbar bleibt. Wenn man mal ganz einfach überlegt und sagt, wir haben vier Kanäle der Integration von Räumen, also über Migration, über Handel, über Kapitalmobilität und über Wissensdiffusion. Und wir mal historisch ganz simpel uns diese vier Stufen vorstellen, der Agrarwirtschaft, der Industrialisierung, der Tertiarisierung, und der Digitalisierung, dann sehen wir unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten dessen, was wir ein bisschen aus der Theorie ableiten können. Ich glaube, wir sind im Augenblick auch mit Blick auf die Digitalisierung in einer ganz spannenden Entwicklung, wenn man sich den 3D-Druck anschaut. Und wir waren bei Hewlett-Packard Inc., die direkt neben dem Campus sitzen, was sich dort in 2 Jahren bewegt hat im 3D-Druck. Und was sie uns erzählen, was sozusagen in wenigen Jahren passieren wird, dann werden wir in 5 Jahren vorausgedacht über die eine weitgehend intensivere Nutzung von 3D-Druck auch andere Ableitungen für die Regionalentwicklung haben, weil dann die Transportkosten die Arbeitskosten dominieren. Und das hat eindeutig dann Verschiebungen in den Standortfaktoren. Das wird in der Entwicklungspolitik enorme Konsequenzen haben, wenn es nicht mehr notwendig ist, in Billiglohnstandorten zu produzieren für den heimischen, sondern nur noch für den dortigen Standort. Also ich will das nur andeuten, das ist nicht zu Ende, aber meine Aufgabe ist ja auch hier am Anfang, das ist ja die charmante Aufgabe, die man beim Einstieg hat, einfach nur Fragen zu stellen. Die Antworten liefern dann die Kolleginnen und Kollegen in den nachfolgenden Referaten. Ne? Das nennt man Arbeitsteilung, die wir Ökonomen ja auch ganz besonders mögen und warum soll man die als Ökonom nicht auch bewerben? Also was bleibt sozusagen zu tun? Eine Überlegung ist, da mal das Stichwort Mindestausstattung genommen, ist es so, dass wenn wir in einer Zeit der Digitalisierung zentrale Orte eine besondere Bedeutung haben, weil Humankapital, und zwar fluides Humankapital, in Agglomerationsräumen dann eine besondere Bedeutung hat, was ist denn die Mindestausstattung, die wir dann brauchen in regionalen? Also beispielsweise Erreichbarkeit, so haben wir es mal angeschaut, von Grundschulen, Erreichbarkeit von Krankenhäusern. Ist das etwas, was Region ausmacht? Oder setze ich mich in Bewegung, wenn ich das nicht mehr habe? Oder wenn man mit Gesundheitskonzernen spricht, welche Arbeitsteilung zwischen regional aufgestellten Krankenhäusern muss ich haben, weil ich nicht überall jenseits der Grundversorgung alles anbieten kann. Also wir haben sozusagen hier unterschiedliche Metern sozusagen, wie lange braucht man bis zur Grundschule zu kommen, wie lange braucht man bis zum Krankenhaus zu kommen. Die Frage, welche Antworten gibt uns die Telemedizin oder der Medibus im ländlichen Raum? Das heißt, wir haben heute andere Instrumente. Das Verbot der Fernmedikation oder der Fernbehandlung ist ja jetzt aufgehoben worden. Das heißt, die Möglichkeit der Telemedizin besteht. Die Frage ist nur, wollen die Leute auch telemedizinisch behandelt werden? Das ist ja auch eine Perzeptionsfrage, vielleicht auch eine Generationenfrage, um sich dieser Entwicklung zu stellen. Hier haben wir die Allgemeinärztedichte und auch da zeigen sich ja, wenn wir nach vorne denken, allein demografisch erhebliche Konsequenzen. Eine andere Frage ist das ÖPNV-Angebot. Wir haben uns mal für das Ruhrgebiet ist angeschaut, links haben sozusagen den Wohnungsbedarf gedeckt. Wir haben da Bereiche, wo der halt in der Tat in diesen Flächen, in den Kernstädten in Nordrhein-Westfalen insbesondere, aber auch im Ruhrgebiet spezifisch nur begrenzt gedeckt ist. Da muss ich fragen, wie geht das denn mit dem ÖPNV? Und wir haben mal hier in der Big Data Analyse alle Fahrpläne ausgelesen, die es in den Ruhrgebietstädten gibt. Das sind von den Hauptbahnhöfen Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund. Die sozusagen alle in einem Hoch kommen sie innerhalb einer Stunde hin. Das Dunkelblauste ist sozusagen 60 Minuten. Das heißt, Sie kommen hier aus Duisburg 60 Minuten nach Düsseldorf. Umgekehrt ist aufgrund der geringeren Differenz von Köln nach Düsseldorf das natürlich nie denkbar. Aber wir sehen im Ruhrgebiet, wir haben einen relativ großen, innerhalb von 60 Minuten ergreifbares Region, die dann auch für die Frage der Wohnstätten und der Arbeitsstättenverbindung eine ganz zentrale ist. Wenn man eine Metropolregion hat dieser Art, ist das, glaube ich, von ganz spannender Betrachtung. Jenseits dieser Mindestausstattung, und dann komme ich auch, bin ich in der Zeit richtig? Ja. Dann komme ich auch zum Schluss, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. Was wir ja feststellen ist, ich habe es eben, dass wir sehen müssen, es gibt eigentlich keine klare Zielvorstellung. Nicht, wenn Sie es ganz einfach mal vergleichen, wirklich im Sinn, die Konjunkturtheorie hat es ja relativ einfach. Implizit liegt hier die Vorstellung zugrunde, dass die Schwankungen den Trend irgendwie problematisch sind, also extreme Schwankungen, also versuche ich die Schwankungen den Trend als Zielgröße sozusagen einzudämmen. Was ist denn die Schwankung um den regionalen Trend? Würden wir sagen, es ist gut, dass wir Wettbewerb zwischen Regionen haben? Es gibt zu viel an Wettbewerb, es gibt zu wenig an Wettbewerb, es gibt Überfüllungen. Also es gibt sozusagen offensichtlich einen Optimalitätsbereich, der, und dann sind wir mit der Frage, je nach Indikator auch unterschiedlich sich darstellt. Ich habe eben darauf hingedeutet, es kann halt auch zum Problem werden, wenn die Regionen selbst homogener werden, aber im Vergleich der Regionen das eine höhere Unterschiedlichkeit ausmacht, sodass beispielsweise Wanderungshemmnisse zunehmen aufgrund von auch kulturellen Differenzen, die sich dort zeigen. Anderes Stichwort ist das Mehrebenensystem. In der Theorie gehen wir ganz einfach davon aus, dass wir einen Akteur haben, nicht mal einen Staat, der diese Regionalpolitik für seine Regionen auch organisieren kann. Im Mehrebenensystem wird der Verantwortungszusammenhang schon deutlich unübersichtlich. Dann ist doch die Frage, welche Zielüberlagerungen habe ich denn? Der EFRE macht deutlich, der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, dass auch Europa sich dieses Themas der regionalen Entwicklungsunterschiede angenommen hat. Aus ja durchaus verständlichen und guten Gründen. Wir können das auch diskutieren mit Blick auf die Währungsintegration, dass wir in einem optimalen Währungsgebiet dann, wenn der Wanderung benötigen, weil wir sonst sozusagen die Kapitalmobilität überfordern, also wollen wir auch den Faktor Arbeit in Bewegung bringen. Und wir wissen auch, dass uns von der Politik im Grundgesetz ja ein Ziel vorgegeben ist. Es heißt seit 1994 die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Artikel 72 Absatz 2. Es hieß früher Einheitlichkeit. Ich will nur und jetzt jenseits einer juristischen Deutung sagen, ich finde den Begriff der Einheitlich gar nicht so ungeschickt. Weil Einheitlichkeit ja auch gedeutet werden kann, den Zusammenhang im Wirtschaftsraum zu sehen. Also Gleichwertigkeit ist ja irgendwie welcher Indikator und was überhaupt. Das wissen wir bis heute nicht. Aber Einheitlichkeit heißt, ich habe im Grunde einen Blick auf die gesamte Bundesrepublik als Wirtschaftsraum und schaue mir sozusagen die Vernetzungsmöglichkeiten an, die Vernetzungspotenziale, schaue mir an, wie es vernetzt ist, was sind sozusagen die regionalen Verdichtungen. Dass die Bundesregierung selbst nicht weiß, was Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist, zeigt eine Anfrage eine kleine oder die Antwort auf eine kleine Anfrage im Bundestag jetzt im August. Da ist nämlich die Anfrage gestellt worden, gleichwertige Lebensverhältnisse und stabile Gemeindefinanzen. Auf die Frage, wie definiert die Bundesregierung gleichwertige Lebensverhältnisse, antwortet die Bundesregierung, siehe Antwort zu Frage 7. In Frage 7 wurde geantwortet, dass all dieses die Kommission, die man jetzt einberufen hat, dann mal klären sollte. Das heißt, man nimmt eine Kommission, die ja Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse heißt, auf, richtet die ein, lässt die arbeiten, findet auch mal toll, dass man in der Bundesregierung zusammenarbeiten kann und weiß aber gar nicht das Ziel. Also man gibt es, also die Kommission darf selbst definieren, was sie als Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse will. Finde ich großartig. Also mich auch mal, also arbeiten wir als Ökonomen ja eigentlich, ne? Wir entscheiden ja selbst, aber Politik beauftragt eine Kommission mit viel Geld und Infrastrukturmitteln und die Perspektive, was die da jetzt eigentlich tun sollen, dürfen sie auch noch selbst beantworten. Dann sind wir mal gespannt, was da so rauskommt. Das heißt, wir haben die Schwierigkeit einer Zielformulierung, wir haben die Schwierigkeit dann, auch wenn die Zielformulierung diffus ist, ist auch die Erfolgsmessung nicht klar. Nicht? Ja, auf welche Dinge soll ich sie beziehen? Und dann bleiben wir sozusagen in einer schwierigen Politik überlegen. Meine Formulierung wäre nochmal aufgreifend, ich glaube, die Regionalisierung der Regionalpolitik ist nicht das richtige Bild. Ich würde dafür werben, eine Regionalisierung aller regional wirksamen Politikbereiche. Ich würde dafür werben, Regionalpolitik wie die Mittelstandspolitik als eine Querschnittspolitik zu begreifen. Denn wir haben in allen Politikbereichen, ob wir die Arbeitslosenversicherung gestalten, ob wir die Krankenversicherung gestalten, immer auch irgendwie regionale Wirkung. Insofern ist es eigentlich nicht die Regionalisierung der Regionalpolitik, sondern es ist die Regionalisierung des Verständnisses, dass es einen regionalpolitischen Impact allen politischen Handelns gibt. Das ist aus meiner Sicht die eigentliche Ableitung und wäre die Veränderung. Das hat zwei, da bin ich am Schlussfolien, zwei Ableitungen. Erstens, wir haben Handlungsbedarf bei den Kommunalfinanzen. Ich muss das spiegeln mit der Handlungsfähigkeit bei den Kommunalfinanzen. Wir sehen das hier, da, das ist das Schöne, in Nordrhein-Westfalen können Sie total gut abgrenzen durch die super hohen Hebesätze. Nordrhein-Westfalen ist super, die haben die flächendeckend die höchsten Hebesätze und die haben auch die höchsten Schulden. Also es hat jetzt nicht irgendwie dazu beigetragen, dass Kommunen besonders entlastet sind. Wir haben hier eine entsprechende Durchwirkung auf dieser Seite und wir haben auch gerade bei den Kommunalfinanzen keine Konvergenz in den letzten Zahlen. Das ist im Grunde eine Seitwärtsbewegung, wie sich hier darstellt. Das heißt, in den Kommunalfinanzen liegt die erste Aufgabe der Ertüchtigung, wenn wir das, was von oben gemacht wird, unten mit Freiheitsspielräumen spiegeln wollen. Die Hessenkasse beispielsweise ist ein solches Instrument, Kommunen nicht nur finanziell wieder frei handlungsfähig zu machen, sondern sie auch in Wettbewerbsspirit zu überführen. Ein Punkt, und dann haben wir eine ganze Menge von Themen, über die wir weiteren des Tages zu diskutieren haben. Ich habe darüber gesprochen, die Zielaporie, die Mehrebenendiffusion, Problem der Wirkungsmessung. Wie definieren wir Gleichwertigkeit? Der Zusammenhang zwischen regionaler Divergenz, gesellschaftlich politisch diagnostizierten Verwerfungen wird uns im Weiteren bis zur Diskussion am Nachmittag auch noch befassen. Die Regionalisierungsdefinition habe ich gesagt, zentral Kommunalfinanz. Und dann wird man andere Dinge diskutieren müssen, welche Akzeptanz von Wanderung beispielsweise ist mit der regionalen politischen Sichtweise verbunden. Was wollen wir an Wanderung als Ausgleichsmechanismus? Der Rat hat mal irgendwann ein Gasgutachten zu neuen Ländern geschrieben, Wanderung als Ausgleichsmechanismus. Wir sehen in der Europäischen Währungsunion als in der Krisenzeit Wanderung als Ausgleichsmechanismus. Das gehört auch dazu, aber in welchen Dimensionen und wie? Wie bewerten wir das, die Metropolisierung? Wie bewerten wir Cluster- und Netzwerkpolitik? Es gibt fast in allen deutschen Bundesländern eine Clusterstrategie. Deren Evaluierung wäre auch Teil einer solchen regionalpolitischen Gesamtbetrachtung. Und insofern stehen wir, glaube ich, in einem interessanten Politikfeld, das, und das war meine Aufgabe, ganz, ganz viele Fragen formuliert. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese sehr interessanten Ausführungen. Ich glaube, man hat gemerkt, je länger man darüber redet, desto komplexer wird es. Vielleicht können Sie durch Ihre Fragen helfen, die Struktur herzustellen, die wir brauchen, um uns mit weiteren Fragen zu beschäftigen. Ich bitte Sie um Wortmeldung. Sie haben das Thema erschöpfend behandelt. Ich frage noch mal nach der europäischen Ebene. Wie wirkt sich das, was Europa tut, auf die Regionalsituation in Deutschland aus? Kann man sagen, Strukturfonds sind ein ganz wichtiger Aspekt? Kann man sagen, die EU kümmert sich sehr um Länder wie Italien und deren Regionalprobleme, zu wenig um deutsche Regionalprobleme wie Ruhrgebiet? Sehen Sie da irgendeinen Handlungsbedarf?
Naja, ich meine, die Europäische Union geht ja mit einer anderen Perspektive heran. Sie hat andere Indikatoren und schaut sozusagen aus dem europäischen Durchschnitt und aus der europäischen Dynamik heraus, was ist regionalpolitisch aus ihrer Sicht möglicherweise bedenklich, weil es divergente Entwicklungen gibt oder weil es dann eine Unterstützung der Konvergenz möglich wird. Das überlagert ja allein vom Ziel her, weil es andere Indikatoren, anderen Durchschnitt, anderen Bezugspunkt hat, das, was wir in Deutschland machen. Wenn die Gemeinschaftsaufgabe nimmt den deutschen Durchschnitt sozusagen zur Ausgangsüberlegung, schaut, welche Regionen liegen da drunter und was muss getan werden. Und das Problem ist, dass das nicht immer konsistent sein muss, dass das sozusagen zu anderen Ergebnissen führen kann. Insofern glaube ich, die europäische Dimension, wir müssen erstmal verstehen, was wir hier eigentlich wollen, und dann können wir auch ableiten, ob das, was die europäische Dimension ja aus ihrer eigenen Betrachtung mit unterschiedlichen Kontexten, Sie können es auf die reine Binnenmarktbetrachtung führen und sagen, ich mache sozusagen Versuche, diesen Binnenmarkt als effizienten Markt dadurch auch nicht nur mit gleichen Standards, gleichen Regulierungen, sondern auch mit gleichen Wanderungsperspektiven auszustatten. Ich kann es besonders nochmal für die Eurozonenregion machen, dann haben Sie wiederum andere Prioritäten. Also wir haben ja schon auf der europäischen Ebene keine zwingende Konsistenz, weil die Regulierungsräume unterschiedlich definiert sind. Nehmen Sie den gemeinsamen Markt, nehmen Sie die Eurozone, nehmen Sie Schengen. Dann haben Sie drei Politikräume, die hochrelevant sind für die Regionalentwicklung oder für die Betrachtung, was zwischen den Räumen stattfindet, jeweils mit unterschiedlichen Perspektiven. Und daran sehen wir, dass wir einfach in einem wirklich auch politischen Nirvana sind. Und ich glaube, die eigentliche Funktion der Debatte ist, dass wir die ganzen regional wirksamen Politikkonzepte mal gemeinsam betrachten. Das wäre für mich eine zentrale Ableitung aus der europäischen Sicht.
Dankeschön. Ich gucke noch mal ins Publikum. Da ist nach wie vor kein Redebedarf. Ich frage noch einmal weiter. Wir haben beobachtet, dass wo Strukturwandel und Regionalpolitik sich überlappen, man immer davon ausgegangen ist, im Ost-West-Verhältnis. Wenn wir die Dienstleistungen im Osten stärken, dann wird der Osten wachsen, weil Dienstleistung ist Zukunft, der Strukturwandel geht in diese Richtung. Wir haben gemerkt, es funktioniert nicht, weil die Dienstleistungsentwicklung sehr stark gekoppelt ist an die Entwicklung der Industrie. Wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, reden wir fast wieder über dieselbe Geschichte. Wir sagen, Digitalisierung wird bewirken, dass schwächere Regionen aufholen können. Würden Sie das teilen oder sagen Sie, das wird so ähnlich ausgehen wie mit den Dienstleistungen, da müssen viele andere Faktoren noch bedacht werden?
Kein Strukturwandel fällt vom Himmel. Das heißt, er steht in Fahrtabhängigkeiten und bindet sich an Voraussetzungen. Die Debatte damals, haben die im Rat auch mal gefragt, soll man jetzt die Dienstleistungsökonomie und die Wachstumskerne in neuen Ländern oder soll man bewusst investieren in eine gewisse Reindustrialisierung? Was wir heute feststellen ist, wir haben in den neuen Ländern wie in den alten Ländern auch ein Süd-Nord-Gefälle. Wenn ich Industrieanteile anschaue. Ich habe in Thüringen und Sachsen über 22% Industrieanteile und das zieht sich sozusagen noch verflacht nach Norden, so wie wir es in den alten Bundesländern auch haben. Und was wir feststellen ist, der Strukturwandel kann halt unterschiedliche Wege gehen. Der Begriff Tertiarisierung heißt, das kann in Volkswirtschaften was Unterschiedliches bedeuten. Sie haben in Großbritannien eine isolierte Tertiarisierung über die Finanzwirtschaft im Großraum London. Der Big Bang von Margaret Thatcher im Oktober 86, der Befreiung der Kapitalmärkte, wie sie es genannt hat, hat ja dazu geführt, dass dieser Kapitalmarkt London zu dem Finanzplatz Europas wurde, zu dem Weltfinanzplatz mit im Wettbewerb mit New York und hat ja auch innerbritisch dazu geführt, dass bei den Gehältern, die gezahlt wurden, Humankapital aus den klassischen Sektoren in die Banken, in die Finanzwirtschaft abgezogen wurden. Wenn Sie sich anschauen, über Input-Output-Tabellen haben Sie in Großbritannien keinerlei, oder minimal, müssen wir mit der Lupe suchen, Vernetzung zwischen Manufacturing und Service Sector Activity. Bei uns in Deutschland ist es so, wir haben 23% Industrieanteil am BIP, es kommen nochmal 9% Dienstleistungswertschöpfung am BIP dazu, die nur wegen der Netto-Mehrnachfrage der Industrie an die Dienstleister zustande kommt. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, der Strukturwandel, auch wenn wir die Überschrift Tertiarisierung drüber schreiben, kann dahinter etwas ganz Unterschiedliches bedeuten. Und das heißt jetzt auch, Digitalisierung ist nicht voraussetzungslos. Auch Digitalisierung geht unterschiedliche Wege. Es gibt die Digitalisierung aus dem Silicon Valley, die Skalierungs relevant ist, mit hohem Kapitaleinsatz, standardisiert im Grunde hohe Mengen bewegt. Nicht? Das ist ja das Geschäftsmodell von Google und Co. Sie haben die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft, die Industrie 4.0, aus dem Industriedienstleistungsverbund Losgröße 1 kosteneffizient anbietet, durch cyberphysische Systeme, die neben die Produktionssysteme gesetzt werden und in Echtzeit die Kunden, die B2B-Kunden mit verbinden. Sie haben also auch hier unterschiedliche Wege. Dann wäre die These, meine dann dazu, dass wir dort, wo wir Industrie haben, wo wir Industriedienstleistungsverbünde haben, die funktionieren, auch einen entsprechenden Startpunkt für die Digitalisierung haben, für diese Form der Digitalisierung bei uns. Wir können uns abschminken, dass wir irgendwie ein vergleichbares Google haben. Das sind auch dann Dinge, die an den Anfang laufen. Spannende Frage ist dann, wer setzt die Standards? Wer setzt die Standards für diesen Strukturen digital? Das wirkt wieder auf die Regionen zurück. Was wir im Augenblick erleben, ist, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung durch die Implementierung eines vergleichbaren Gesetzes in Kalifornien zum relevanten Standard in den USA auch werden kann. Das heißt, wer den Standard setzt, hat dann wiederum eine Möglichkeit der Gestaltung in dieses Politikbereichs, die auch nicht einfach sozusagen nur national, auch regional wieder dann wirksam ist. Insofern, auch hier gilt, wir werden nicht einfach sagen können, toll, dass wir jetzt die Digitalisierung haben, und dann kann man auch in der letzten Region der EU mal, wenn da keiner sitzt, kann ich auch nicht, wem soll ich mich denn, also ich meine, Sie brauchen ja auch eine Verdichtung. Sie brauchen ja Menschen, die sozusagen in einer fluiden Weise miteinander arbeiten. Sie brauchen einen Überfluss an Kapital, das dann investiert werden. Das sind ja alles so kapitalträchtige Strukturwandelinvestitionen, die dann relevant werden in der Digitalisierung. Das ist nicht einfach ein Geschenk für die letzte Region Deutschlands.
Ich habe zwei Wortmeldungen da in der Mitte und dann war dort.
Ja, vielen Dank. Herr Hüther, vielen Dank auch für den Vortrag. Mein Name ist Fisch, komme aus dem Bundeswirtschaftsministerium und bin verantwortlich für die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe. Eine Frage. Sie sprachen zu Recht die Mehrebenen eben an, die für die Regionalpolitik von ganz zentraler Bedeutung ist. Und damit steht natürlich gleich das Dilemma, über welche Art von Regionalpolitik sprechen wir? Sprechen wir über die Regionalpolitik der Länder? Sprechen wir über Bund-Länder-Finanzausgleich? Sprechen wir über andere Ausgleichsmechanismen? Und von daher bin ich auch gespannt, welche Antworten die Kollegen im Laufe des Tages heute geben werden auf ihre Fragen. Ich habe eine konkrete Frage. Sie sprachen dann zu Recht an, so zum Schluss in Richtung Anregungsorientierung. Zwei Punkte, einmal Regionalisierung der Regionalpolitik, und dabei sagten Sie, da kommen für mich dann zwei konkrete Punkte in Frage. Zum einen die Kommunalfinanzen, das teile ich uneingeschränkt. Ich glaube auch, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen einer der zentralen Schlüssel ist. Und dann dachte ich so, jetzt kommt der zweite Punkt, Regionalisierung der Mittelstandspolitik, hatten Sie dann angekündigt, und da, wenn Sie da noch so ein bisschen erweitern könnten, das wäre für mich sehr hilfreich. Danke.
Also bei der Finanzpolitik sind wir uns einig, weil es einfach die notwendigen Handlungsspielräume vor Ort beschreibt, ich das sonst nicht spielen kann und auch den Wettbewerb der Region überhaupt gar keine Perspektive gewinnt. Darunter wäre es nicht, der Vergleich war, Regionalpolitik sowie Mittelstandspolitik als Querschnittspolitik zu verstehen, sozusagen wie ein Sensor, der auf alle Politikbereiche gerichtet ist. Fragen Sie mal bei Ihren Kollegen im Gesundheitsministerium nach, ob die eine Vorstellung davon haben, dass Ihre Politik regionale differenzierende Wirkung hat. Vermutlich nicht. Also das wäre sozusagen der zweite Punkt. Allein diese Regionalisierungsperspektive nicht auf Regionalpolitik zu beziehen, sondern auf Politiken, die regional wirksam sind. Da sind Sie eigentlich bei allen. Da sind Sie sozusagen bei der Wirksamkeit des gesamten Kabinetts, wenn es denn arbeitet. Mindeststandards für die Daseinsvorsorge. Das ist für mich eine Frage, die wir neu aufgreifen müssen. Wir haben über Daseinsvorsorge sowohl im zweiten Engagementbericht wie auch im siebten alten Bericht entsprechende Abschnitte. Was ist eigentlich heute relevante Daseinsvorsorge? Das Konzept ist ja auch nie wirklich weiterentwickelt worden. Es kommt aus der juristischen Betrachtung von Forsthoff zu sagen, wir brauchen sozusagen in der modernen Gesellschaft subsidiäre Instrumente, die die Handlungsfähigkeit des Individuums verorten. Was ist das heute eigentlich? Was ist unser Mindestvoraussetzung? Wir würden sicherlich sagen, die digitale Infrastrukturausstattung ist eine solche. Die Erreichbarkeit von Bildung. Wir haben eben gesprochen über, welcher Abstand zur Grundschule ist sozusagen ein Mindestausstattungsmerkmal. Welche Differenz zum Krank und so weiter. Das wären Mindeststandards, über die man letztlich politisch auch entscheiden. Man muss nur die Frage, worum es geht. Wir werden auch darüber zu befinden haben, dass es nicht nur Ausgleichsstrategien, sondern auch Anbindungsstrategien gibt. Wenn Regionen bevölkerungsmäßig unterkritisch sind, Dann müssen Sie fragen, kriegen Sie die Region angebunden oder kriegen Sie dann doch die Infrastruktur dahin? Also sozusagen die Perspektive, binde ich den bayerischen Wald eher an die Wachstumsmetropolen Bayerns an oder versuche ich das irgendwie anders? Und die Erfahrung ist eigentlich, dass die Rückbindung sehr viel schwieriger ist. Cluster und Netzwerke als eine Strategie. Deswegen habe ich gesagt, die Evaluierung der Clusterstrategien. Bayern innovativ, alle anderen Länder haben das auch gemacht. Wohin haben die eigentlich geführt? Hat es dazu geführt, was die eigentlich sollten, nämlich Trickle-Down-Effekte zu mobilisieren? Also dass die Cluster über ihre Clustergrenzen hinaus Wirkungen auf Einkommensbildung haben. Ein fünfter Punkt wäre Metropolisierung. Also wie stark brauchen wir in der Tat Metropolen? Das, was dort stattfindet, ist eine besondere Form von gesellschaftlicher, ökonomischer Dynamik. Stellen Sie sich mal eine Region, Sie hätten in Deutschland nur mit Städten, die maximal 100.000 Einwohner haben. Und vergleichen eine Situation, wie Sie heute haben, mit vier, sagen wir mal, Metropolregionen oder vielleicht fünf, je nachdem, wie man schaut, im Norden, in Berlin, in München, der Großraum, nehmen wir mal ausnahmsweise Köln und Düsseldorf zusammen, also dieser Bereich, dann würden wir ja doch gleich eine andere Republik im Blick. Also auch darüber müssen wir befinden und schließlich die Dominanz allokativer über distributive Maßnahmen. Wir haben eigentlich aus der Ruhrgebietslektion gelernt, dass das letztlich eine sehr individuelle Förderung ist. Die hätten wir auch anders machen können, aber wir haben die Leute eigentlich aus einem innovativen Prozess rausgehalten. Und am Ende gilt, das will ich dann, man muss ja immer noch was übrig haben, nicht auf der Folie, ich habe noch zwei Stichworte, nämlich die Unbestimmtheit der kulturellen Aspekte und der Identitätskonflikte. Das erleben wir ja heute auch. Das werden Sie im Wirtschaftsministerium nicht alleine adressieren können. Aber die Kommission, die da auf dem Weg ist, soll ja auch über Identitätsfragen reden. Das ist ja im Heimatministerium angesiedelt, die Führung dazu. Hat ja auch eine politische Konnotation. Und schließlich sollten wir am Ende übersehen, es gibt natürlich auch die Gefahr der Überforderung der Regionalpolitik. Sie können nicht gegen einen langlaufenden Strukturwandel an. Schlicht und ergreifend. Das sehen wir ja an den Fahrtabhängigkeiten. Sie können die zwar beenden, siehe Großbritannien mit so einem Big Bang. Da müssen Sie auch wissen, was Sie tun. Aber die zu drehen, also wenn sich mal, wir haben immer, dann, ja, ist der Großraum Dresden, würde der Joachim Neibel schreiben, hat das funktioniert, mit dem Geld? Beim Rat hat man gesagt, mit dem Geld hätte ich Jena auch nach vorne gebracht. Ja, das weiß man nicht. Aber kann das funktionieren? Dies ist auch kritisch zu besichtigen. Insofern kommen dann doch eine ganze Reihe von Punkte, die ich eben mit Blick auf die Zeit, danke für die Nachfrage, nur etwas gehuschelt habe.
Wir haben noch zwei Fragen. Können Sie bitte ganz kurze Fragen hier hinter dir? Und hier vorne, bitte ganz kurze Fragen und kurze Antworten, sonst kannibalisieren wir die Kaffeepause. Genau.
Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Zugänge und auch Fragen. Mein Name ist Knieling von der HafenCity-Universität Hamburg. Eine Frage, wie verschneiden Sie Ihre Überlegungen in Richtung Regionalpolitik mit Fragen wie Dekarbonisierung, Ressourcenschutz, also noch ein Punkt in Richtung eventuell Überforderung, aber ich denke, dieses Thema wurde bisher von Ihnen kaum berührt. Welche Rolle spielt da Regionalpolitik und welche Ansätze haben Sie da?
Nehmen wir die Frage hier vorne gleich dazu. Ganz vorne.
Junker Heinrich von der TU Kaiserslautern. Vielen Dank für den Vortrag, die Erinnerung an die 80er Jahre und den Sachverständigenrat und seine Überlegungen. Aber ich würde auf die Kommunalfinanzen ganz kurz nur eingehen. Sehen Sie es auch so, dass wir seit 40 Jahren wissen, dass in der Soziallastenfinanzierung, in der unzureichenden, mit starken Disparitäten eine zentrale Ursache ist und dass man einfach viel zu lange gewartet hat, bis man an der Stelle korrigiert, weil dadurch, dass diese Lasten bei den Altindustriellen am höchsten sind, sind die Deckungslösen, die Kassenkredite und Handlungsfähigkeit da einfach geringer. Das war kurz genug, hoffe ich.
Ich fange mit Ihrer Frage an, weil es die einfache ist. Dann kann ich noch derweil überlegen, was ich auf Ihre Frage antworte. Also da sind wir völlig beieinander. Ich glaube, dass wir hier einfach dann auch eine überregionale Verantwortung haben, wenn Sie solche Regionen haben. Und wir sehen ja im Grunde, in Hessen ist ja die Lage etwas anders. Sie haben ja keine Klumpung der Kommunalfinanzrisiken in einem Gebiet wie dem Ruhrgebiet, sondern Sie haben strukturelle Probleme gehabt. Die haben die Hessenkasse eine Teilentschuldung mit entsprechenden Auflagen, die Kommunen erfüllt haben. Was man feststellt ist, dass die Kommunen dadurch auch wieder in Wettbewerbsgedanken kommen, nicht? Weil sie wollen wirklich schnell aus diesem raus und wollen dann diese gewonnene Handlungsfähigkeit auch für sich nutzen. Ich glaube, das macht deutlich, dass sie in der Tat diese Kommunalfinanzen relevant sind. Das Stichwort Soziallasten ist ja jetzt politisch anders aufgekommen. Der zweite Aspekt, den ich hinzufügen würde, ist die Frage, was ist eigentlich mit der Steuerautonomie auf kommunaler Ebene? Wir haben im Grunde eine Ausweitung der kommunalen Steuerautonomie, wenn Sie wollen. Nicht, wir hatten ja früher ein System Gewerbe, Kapitalgewerbe, Ertrag, Lohnsummensteuer. Die Lohnsummensteuer hat schon Helmut Schmidt abgeschafft, glaube 1978 oder wann. Das heißt aber, eigentlich war das System ja nicht ganz unflott gedacht. Ich habe eine Anbindung an die drei Produktionsfaktoren, auch durch die Grundsteuer auf kommunaler Ebene, habe die Hebesatzmöglichkeiten. Und heute haben wir dann durch die Beteiligung sozusagen der Länder und des Bundes an der Gewerbesteuer als Rückzahlung für das, was sie an anderen kriegen, eigentlich die Tatsache, dass die Kommunen also steuerpolitisch selbst kaum irgendetwas sehen von dem, was sie tun. Und das ist sicherlich auch ein Anreizproblem, was immer, ich weiß nicht, ob auch das hier auch so ein Traditionsstatus Sachverständig, die Wertschöpfungssteuer, die dann immer kam, ob das die richtige Antwort ist. Aber die Gewerbesteuer, so wie sie ist, als Großunternehmenssteuer im Grunde nicht mehr funktioniert. Das wäre ein kleiner zweiter Punkt. Für die Frage der ich glaube, also da sind wir natürlich mal einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Die Frage ist, wie spiegelt sich das aus den Regulierungen, die sich dann insgesamt ableiten, die würden wir ja nicht regional differenzieren. Also wenn Sie, ich sag mal, Emissionsregelungen haben, wenn Sie Ressourcenbepreisung vornehmen, die würden Sie ja nicht regional differenzieren. Sie hätten regional differenzierte Effekte. Darauf müsste man reagieren. Das wäre sozusagen die Antwort. Aber die Politik, den Politikbereich, den Sie ansprechen, der ist ja mit, wenn Sie wollen, Dekarbonisierung globalen externen Effekten verbunden. Das heißt, da muss ich dann regional fragen, was ist der Impact dieser Regulierung in dieser Region? Was heißt das nun für den Hambacher Forst oder was weiß ich, für die nördliche Region, für die daran hängende Wirtschaftsstruktur, wenn ich da jetzt einen Umstieg mache, aus welchen Gründen auch immer? Das ist dann die Frage, aber die Ziele, die Regulierungen, die sich aus diesem Politikfeld geben, das ja per se letztlich global oder national ist, kann ja nicht regional differenzieren. Beim Gewässerschutz wäre es anders. Da wäre ich sozusagen in der Betrachtung, wie ja ohnehin, was haben die Renaturierung der Emscher beispielsweise, ist eine regionalpolitische Aufgabe. Aber wenn Sie Dekarbonisierung aufrufen, bin ich ja eigentlich in einem globalen Kontext.